Also es muss sozusagen beim Endkunden, und das ist ja der Bewohner, wenn ich jetzt mal von Wohnbauten spreche, einer Wohnung angekommen ist. Und bei Nachhaltigkeit heißt es ja nicht nur, dass wir von Energieeffizienz sprechen, wir sprechen ja auch beispielsweise von Barrierefreiheit oder gesunden Dämmen. Aber Zahlen, die ich erst letztens gehört habe, dass der Lehmbau noch nicht mal 1% bei unserem Bauvolumen ausmacht, die stimmen mich dann doch sehr nachdenklich. Vor allem, wir haben das ja alles hier in der Gegend, wir müssen das nicht irgendwo zukaufen und nicht irgendwo erst importieren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir auch die Regionalität als wichtiges Nachhaltigkeitskriterium sehen. Wir müssen einfach die Ressource des Bestands neu entdecken, müssen wir wieder für sexy halten. Im Moment ist ja der gesellschaftliche Wunsch nach dem klassischen Neubau, der ist sauber, der ist solide, da ist eine tolle Technik da. Und da muss, denke ich, wieder ein Umdenken entstehen.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon ist Michael Diewee. Kaum ein Immobilienunternehmen, ein Bauamt oder ein Architekturbüro, das derzeit nicht von Nachhaltigkeit spricht. Aber wird wirklich so viel nachhaltiger geplant, gebaut und umgebaut? Und mit welcher Priorität eigentlich? Mehr Tempo beim nachhaltigen Bauen, das fordert die Professorin Dr. Nathalie Essig. Und die ist heute zu Gast bei uns. Sie ist Professorin für Bauklimatik an der Hochschule München. Warum wir besser, weniger und anders bauen müssen und das schnell, das wird sie uns jetzt erklären. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Nathalie Essig.
Ja, schön hier zu sein. Dankeschön.
Wir sind bei Ihnen, darf ich verraten. Wir sind in Bamberg, in einer tatsächlich sehr schönen Stadt, auch wenn wir über alte Bausubstanz sprechen. Und wir sind in einem besonderen Gebäude.
Ja, in einem alten Speicher, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Drücken wir es mal so aus. Ich glaube, der wurde irgendwann 1890 gebaut. Hier war, wenn Sie aus dem Fenster rausgucken könnten, waren hier noch Kanäle mit Wasser und es war ein alter Getreidespeicher tatsächlich.
Okay, also hier wurde irgendwie Getreide gesammelt, verschifft, verteilt oder ähnliches?
Ja, sehr viele Informationen gibt es leider nicht, aber okay. Das war ein bisschen das, was wir herausgefunden haben, bevor wir hier eingezogen sind.
Also es ist tatsächlich sehenswert, der steht hier in der zweiten Reihe in einem Hof, wurde toll saniert und solche Bestandsgebäude haben auch immer viel Charme, ne? Jetzt abgesehen von der Nachhaltigkeit.
Haben sehr viel Charme. Heute haben wir es toll getroffen, Sonne. Kalte Temperaturen draußen. Wir haben festgestellt, leider letztes Jahr im Sommer, manchmal kann man dann hier auch nicht arbeiten.
Also weil es so warm ist?
Genau.
Okay, wir sitzen nämlich in einem Glasaufsatz, der hier als Neubau sozusagen dran gestrickt wurde.
Ohne Sonnenschutz.
Okay, also jetzt gehen wir mal an das Thema, das Ihr Beritt ist sozusagen an der Hochschule München, das Fachgebiet Bauklimatik. Was versteht man genau unter Bauklimatik und welche Rolle spielt das bei Planung und Gestaltung moderner und nachhaltiger Gebäude?
Also ich gebe zu, ich musste tatsächlich auch erstmal im Internet recherchieren, als ich mich für die Stelle beworben habe, was denn Bauklimatik heißt. Ich verbinde meinen Lehrstuhl immer tatsächlich mit dem nachhaltigen Planen und Bauen. Bauklimatik ist eine Mischung aus Technologie und Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, wenn ich gefragt werde, sage ich mal, ja, ich bin am Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen.
Nachhaltiges Bauen? Sie sind von der beruflichen Profession ursprünglich was?
Ich habe Architektur studiert, war auch jahrelang als Architektin schwerpunktmäßig im Bestand tätig, hatte dann die Möglichkeit, ans Fraunhofer-Institut für Bauphysik und an die TU München zu wechseln, an einen Lehrstuhl für Bauingenieurwesen, für Bauphysik und habe dann neben dem Planen auch tatsächlich das Rechnen lernen dürfen. Und somit schlagen in mir zwei Herzen, nämlich das Herz der Architektin und das Herz der Bauingenieurin.
Und wir sind heute hier nicht am Campus, sondern bei einem Institut, richtig?
Genau. Das Institut ist eine Ausgründung unserer Hochschule München schon im Jahr 2015. Wir haben das Motto gehabt, Nachhaltigkeit im Wohnungsbau zu fördern. 2015 hatte das noch niemand sozusagen gewollt oder im Ziel gehabt. Und jetzt 2021 sitzen wir hier und haben das Ganze nochmal, oder ab 2021 haben wir das Ganze nochmal aufleben lassen.
Also da ging es hier los.
Ja.
Und jetzt 10 Jahre später, Sie sagen, 2015 hatte das noch keiner auf dem Schirm. Unser Thema ist ja heute mehr Tempo beim nachhaltigen Bauen. Also mit welchem Tempo sind wir oder ist die Immobilienbranche denn in diesen 10 Jahren unterwegs gewesen?
Viel zu langsam, wenn ich das mal auf die Spitze bringen darf. Sie merken, im Jahr 2008 hatte ich damals am Institut für Bauphysik angefangen, durfte mit dem Bund das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen gründen durfte, die Gesellschaft Nachhaltiges Bauen mit aufbauen. Und dann kam erstmal große Pause. Da war Nachhaltigkeit nur Pilotprojekte, Wohnungsnot stand im Vordergrund, der Wohnungsbau hat geboomt. Alles musste schnell gehen, aber die Nachhaltigkeit, die ist leider hinten runtergefallen.
Und Sie haben gesagt, da gab es Pilotprojekte. Das ist ja was, was man immer wieder mal hört, dass es viele gute Pilotprojekte gibt, aber in der breiten Masse Nachhaltigkeit nicht in die Umsetzung kommt. Ist das auch ein Befund, den Sie teilen?
Wenn ich 10 Jahre zurückblicke, ja. Wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre zurückblicke, dann muss ich sagen, da hat Nachhaltigkeit in der breiten Masse ganz schön aufgeholt, ist aber leider nur ein i-Tüpfelchen. Also wenn ich jetzt von uns hier von Birn ausgehe und sage, rund 6.000 Bauvorhaben haben sich für ein Nachhaltigkeitsgütesiegel angemeldet, möchten Nachhaltigkeit in den Vordergrund setzen, sprechen wir von knapp 20.000 Wohneinheiten. Und wenn Sie jetzt sehen, dass jedes Jahr rund 200.000 bis 300.000 Wohneinheiten gebaut werden, kommen noch ganz wenige Prozent zusammen. Ich kann Ihnen jetzt die Zahlen der anderen Zertifizierungsstellen nicht sehen. Auch nicht jedes nachhaltige Gebäude wird zertifiziert. Aber im Endeffekt sprechen wir von noch unter 10% des Bauvolumens, das tatsächlich nachhaltig gebaut wird.
Sie haben gerade vom BIRN gesprochen. Das ist das Institut, bei dem wir heute sind. Heißt als Abkürzung?
Bauinstitut für ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen. Das ist die Ausgründung der Hochschule München.
Wunderbar. Wir haben nämlich die Regel, Abkürzungen immer einmal erklären, verlinken wir auch alles dann bei uns in den Shownotes, damit man da mehr Infos findet. So, also wir sind nicht gerade mit dem höchsten Tempo unterwegs, was das nachhaltige Bauen angeht. Woran liegt das? Ist das fehlende Überzeugung? Sind das finanzielle Fragen? Ist es eine zu große Bandbreite technischer Lösung, sodass der Planende am Ende sich für gar nichts entscheidet? Oder was sind so die 3 Punkte, weshalb wir da nicht so richtig vorankommen?
Die Bauwirtschaft ist ja eine Branche, die gibt es nicht erst seit 10 Jahren, nicht erst seit 100 Jahren, die gibt es ja schon seit Jahrtausenden vor Jahren. Es gibt Prozesse, die brauchen Zeit, sich zu etablieren. Und Umstellung von Prozessen tut natürlich immer weh. Weh heißt, ich muss mein tägliches Prozedere verändern. Das fängt schon beim Zähneputzen an und endet abends mit dem Bettgehen, mit dem erneuten Zähneputzen. Und so ähnlich kann man sich das in der Baubranche vorstellen. Wenn eine Änderung kommt, muss die natürlich behutsam angebracht werden. Was wir merken, wenn wir uns jetzt die letzten Jahre mal zurückschauen können mit dem Passivhausstandard oder mit dem Effizienzhaus 85, 55, 40 Standard, es geht immer ein großer Aufschrei durch den Bausektor, durch die Bauindustrie. Und dann braucht es 1, 2, 3 Jahre, bis es umgesetzt wird. Dieser Aufschrei wurde aber immer erzeugt mit gesetzlichen Standards, mit Förderungen. Und wenn das kommt, dann geht die Reise los. Wenn wir uns das Passivhausinstitut mal anschauen oder die Passivhausbauweise, die hat jetzt ungefähr 20 Jahre gebraucht, bis sie auch in die Breite getrieben worden ist. Und ich sage immer in die Breite, wenn man auch bei einer Gemeinderatssitzung plötzlich mal davon spricht, dass es ja einen Passivhausstandard gibt. Dass es eine Neuigkeit, eine Innovation sozusagen wäre, aber der Standard eigentlich schon vor 20 Jahren entwickelt worden ist.
Also es geht darum, dass wirklich sozusagen die einzelne Gemeinde und der einzelne Nichtfachmann so eine Technologie versteht.
Genau. Also es muss sozusagen beim Endkunden, und das ist ja der Bewohner, wenn ich jetzt mal von Wohnbauten spreche, einer Wohnung angekommen ist. Und bei Nachhaltigkeit heißt es ja nicht nur, dass wir von Energieeffizienz sprechen, wir sprechen ja auch beispielsweise von Barrierefreiheit oder gesunden Dämmen. Und da wird heutzutage davon ausgegangen, alles, was ich im Baumarkt kaufe oder an Bauprodukten kaufe, ist gesund, ist nachhaltig, weil wir die Regelungen haben. Dass das nicht so ist, zeigt sich aktuell durch die Gütesiegel. Also ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten viel auch mit Fertighausindustrie zusammen oder auch, was uns unsere Nachhaltigkeitsberatenden sagen. Rund 1/3 der Bauprodukte, die aktuell auf dem Markt sind, sollte man eigentlich nicht tatsächlich aus Gesundheitsgründen oder wegen Schadstoffen bei uns hier in Wohngebäuden einbauen.
Also Sie sagen, wenn man sich die Regale durchschaut, gibt es eine ganze Menge, die würden Sie bei sich zu Hause nicht verbauen.
Genau.
Nun dürfen wir wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen keine Liste abgeben, was das alles wäre. Aber erklären Sie mal, woran sich vielleicht ein Verbraucher auch entlanghangeln kann. Was sollte man zur eigenen Prämisse der Entscheidung machen? Oder wie trifft man da die richtige Entscheidung?
Also vielleicht kennt das ja jeder. Die Wohnung wird gestrichen und oder man zieht neu in eine Wohnung ein und plötzlich heißt, ach, das riecht ja noch so richtig neu. Kritisch wird es tatsächlich, wenn dieser neue Geruch nach 4 bis 6 Wochen immer noch da ist. Dann merkt man, dann hat man ein Produkt erwischt, egal ob das jetzt eine Farbe ist, ob das jetzt ein Putenkleber ist, ob das vielleicht auch Reinigungsmittel, das sozusagen flüchtige organische Stoffe hat, die krebserregend sein können, die Atemprobleme hervorzeugen können. Und da sollte man doch sensibel durch die Reihen oder durch den Baustoffhandel auch laufen und sollte sich auch erkundigen. Es gibt viele Gütesiegel, ich nenne jetzt auch bewusst keinen Namen, die das auch tatsächlich aufweisen. Und jetzt mit dem Gütesiegel Nachhaltiges Bauen ist ja auch eine Liste entstanden sozusagen, an der man sich auch orientieren kann. Und dafür sind natürlich auch Baubiologen oder die Nachhaltigkeitsberatenden der Zertifizierungsstellen da, die dann auch darüber aufklären.
Aber Sie haben diese Gütesiegel erwähnt oder die Qualitätssiegel, davon gibt's ganz viele. Kann man sagen, wenn ein Produkt ein Gütesiegel hat, ist man schon mal auf der richtigen Seite, so grundsätzlich, weil der Hersteller oder Fabrikant sich offensichtlich zumindest Gedanken damit gemacht hat?
Es gibt verschiedene Gütesiegel, die anerkannt sind, die akkreditiert sind, die zertifiziert sind und auch schon seit langen Jahren auf dem Markt verfügbar sind. Da kann ich dann nur mal sicher gehen und sagen, das ist ein gesundes Gütesiegel. Wir haben auch die Liste des Bundesbauministeriums, das schöne Anhangdokument 313, wie es in Fachkreisen so heißt. Das ist eine Liste mit 50, 60 Produkten beziehungsweise Schadstoffgruppen, die dann auch wiederum auf Gütesiegel verweisen. Also grundsätzlich an Gütesiegeln kann man sich orientieren.
Mhm. Verlinken wir auch sehr gerne bei uns in den Shownotes diese Liste, die Sie genannt haben. Was sind noch Gründe, weshalb es mit dem nachhaltigen Bauen aktuell noch nicht so richtig schnell vorangegangen ist? Also eine grundsätzliche Langsamkeit der Branche ist das eine. Hat es auch mit dem Verbraucher zu tun?
Interessanterweise sind die Verbraucher sehr offen. Also zumindest, ich kann jetzt hier aus meinen Forschungsvorhaben sprechen oder wir machen ja sehr viele Pilotphasen immer oder jetzt auch von Birn, die sind sehr offen. Was wir merken, es hat in den letzten 20 Jahren tatsächlich an Ausbildung und Weiterbildung gemangelt im nachhaltigen Bauen. Da ist jetzt ein großer Nachholbedarf und es gibt auch noch ein Vorurteil, nachhaltiges Bauen ist teurer. Dass das nicht so ist, da habe ich sogar schon Wetten mit der Bauministerin gewonnen, da waren wir mit unseren Studierenden tatsächlich auch mal in Berlin. Wir müssen uns nachhaltiges Bauen immer über den Lebenszyklus anschauen. Oft stehen nur die Baukosten im Vordergrund, dann heißt es, ich verzichte lieber auf den Speicher oder die Photovoltaikanlage oder das gesündere Produkt oder das regionale Produkt ist ja teurer als das, was aus Asien oder aus Amerika importiert worden ist. Langfristig merkt man dann aber, wenn ich die Betriebskosten habe eines Gebäudes, seien es Energiekosten, seien es Reinigungskosten oder seien es Instandhaltungskosten, dass sich es doch dann doch auszahlt, wenn ich gerade in der Planung Nachhaltigkeit umsetze.
Das wissenschaftlich nachweisen, dass über den gesamten Lebenszyklus betrachtet die Nachhaltigkeit, der nachhaltiges Bauen besser und günstiger ist, ist das eine. Wann oder wie kommt das auch beim Endverbraucher an?
Was wir jetzt im Rahmen von Forschungsvorhaben, wir machen ja auch viele Umfragen, herausgefunden haben, ist, dass man einfach sensibilisieren muss, dass man auch an den Bauherr, also wenn wir jetzt mal den Einfamilienwohnhausbau betrachten, sensibilisieren muss, das sind deine Baukosten, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, was dir dein Gebäude pro Jahr kostet? Also im Mietwohnungsbau oder Mehrgeschossbau würde man sagen, das ist die Instandhaltungsrücklage, die ja oft bei Hausverwaltungen auch nicht dann auf dem Konto immer landet. Und da beginnt die Sensibilisierung tatsächlich auch schon in der Planungsphase. Das ist für uns ein ganz wichtiger Prozess gewesen. Wir raten unsere Nachhaltigkeitsberatenden tatsächlich immer, führt eure Beratungsgespräche durch, macht Zielvereinbarungen mit dem Endkunden und wenn es ein Bauträger ist, sagt dem Bauträger bitte auch, wenn er dann seine Verkaufsgespräche hat, dass diese Zielvereinbarungsgespräche, Beratungsgespräche dann tatsächlich auch an denjenigen, der die Wohnung später bewohnt, auch weitergegeben werden.
Erklären Sie mal, was ist da Ihr Wunsch? Was genau sollen da Bauträger machen?
Also wir haben, ich kann jetzt nur mal für uns von Birn, einem Gütesiegel sprechen, wir haben ein sogenanntes Zielvereinbarungsgespräch. Dieses findet statt, noch bevor das Gebäude eigentlich gebaut wird. Man setzt sich mit dem Bauträger oder mit dem Bauherren zusammen hin und berät, das sind 19 Nachhaltigkeitsthemen, angefangen bei den Lebenszykluskosten, Instandhaltungskosten, bei Schadstoffen, bei barrierefreiem Bauen. Also wie möchtest du sozusagen in 20 Jahren wohnen, wenn die Kinder vielleicht dann sogar schon wieder aus dem Hause sind? Und macht eine Liste und definiert, das sind die Ziele, die der Bauherr, der Bauträger haben möchte. Das wird unterschrieben, protokolliert. Mhm. Und das ist dann schon mal der nächste Schritt, wo ich einfach sagen kann, mit dieser Unterschrift, da habe ich ihn jetzt schon mal an Haken, weil er sagt, er hat ihm zugestimmt und wir können die Planung dann danach ausrichten.
Und wie geht die Kette dann weiter? Was macht der Bauträger dann mit seinen Erwerberinnen und Erwerbern?
Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, wenn wir heute, oder ich spreche jetzt mal aus der Sicht eines Käufers, eine Wohnung kaufe, dann möchte ich die fertig oft haben. Dann möchte ich mich am liebsten noch nicht mehr damit beschäftigen, wo sind die Steckdosen. Und was dann Heizung, Lüftung, Sanitär betrifft, da gibt's ja jemanden, der kommt und dann für mich das alles macht. Und da fängt nämlich der Punkt an, wenn ich heute eine Wohnung oder eine Immobilie mir zulege, ist das genauso wie bei einem Auto. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss wissen, auf was ich mich eingelassen habe. Mhm. Und ich muss auch wissen, wie ich diese Immobilie nachhaltig bewohne und auch nutze. Und da wäre es ganz wichtig, wenn dann natürlich auch Bauherren von ihren oder Käufer von dem Bauträger auch eine Art Gebäudepass bekommen. Ähnlich jetzt wie das bei dem Auto, wo ich auch mal kurz nachschauen kann, wo ist der Stromkasten, hat, ne? Genau. Mhm. Und auch eine kleine Einweisung, was ich alles beachten muss, sei es die Lüftung, sei es die Verschattung, sei es auch Heizungseinstellungen und so weiter. Also es ist dieses Aufklärungsgespräch oder die Gebäudeakte, wenn man so sagen könnte.
Weil am Ende die nachhaltige verbaute Technik nur so gut ist, wie die Nutzung dann auch in der Praxis.
Im Endeffekt ja, aber da sprechen Sie jetzt einen schönen Punkt an. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir mit weniger Technik auskommen sollten eigentlich, als die wir bisher einsetzen.
Das erklären Sie mal. Also wir alle wollen ja moderner wohnen, wir wollen auf wenig Komfort verzichten, Smart City Lösungen sind auf dem Vormarsch und Sie sagen, nee, eigentlich fängt Nachhaltigkeit da an, wo ich das Ganze wieder ein bisschen runterfahre.
Also ich propagiere immer, schaut euch mal an, wie man vor 100, 200 oder vielleicht sogar vor 500 Jahren gebaut hat. Die Lösungsansätze, die wir heute verfolgen, die sind schon mal durchdacht worden. Und jetzt, wenn wir hier auf Bamberg schauen, da sind die Gebäude teilweise 500, 600 Jahre alt. Diese Gebäude stehen heute immer noch. Und da ist es für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Wir dürfen nicht nur immer diesen Hightech-Ansatz sehen, dass alles nur mit Technik lösbar ist, sondern wir müssen auch sagen, es gibt Low-Tech-Gebäude. Wie schaut's aus mit natürlicher Belüftung eines Gebäudes? Wie schaut's aus mit Verschattung eines Gebäudes, auch durch natürliche Maßnahmen. Und das ist mir ein großer Ansatz. Da müssen wir auch umdenken und da müssen wir planen. Und da kann ich mich selbst auch an die eigene Nase fassen, auch wieder in unsere Planungen solche Dinge mit einnehmen. Das wäre mein großes, wichtiges Thema. Also lernen von der Vergangenheit. Wie kann ich alte Bautechniken wieder heute integrieren?
Nun hören uns ja vielleicht viele Planende und Bauende zu. Machen Sie mal ein Beispiel. Wo ist weniger Technik machbar? Was kann man weglassen, was spart Kosten und Ressourcen, ist aber keine wesentliche Einbuße in der Bauqualität, in der technischen Qualität und vor allem dann ja auch in der Wohnqualität.
Ich zeige in meinen Vorlesungen immer zwei Beispiele und die Studenten schauen mich immer an, warum zeigen sie jetzt das Haus des Sokrates oder das Schwarzwaldhaus an? Also bleiben wir mal vielleicht hier in Deutschland, Schwarzwaldhaus, das Gebäude ist in den Hügel reingeschoben. Im Keller oder im Erdgeschoss sind die Kühe, die geben dann die Wärme ab im Winter in die Küche, die sich im ersten OG befindet und das Dach wurde dann im Winter mit Heu gefüllt. Das wäre mal so ein ganz klassischer Ansatz aus der Vergangenheit, wie man sich regionale Klima oder auch Techniken in Verbindung gebracht hat. Mhm. Wenn Sie mich nach heutigen Beispielen fragen, würde ich sagen, Lüftung über einen Bodenkanal wäre ein geeignetes Thema. Also bevor ich jetzt die Lüftungsanlage ins Dach baue, müsste ich mir eigentlich mal Gedanken machen, wie steht mein Haus da, wie ist das ausgerichtet und kann ich über einen natürlichen Bodenkanal mit einer Zuluft und einer Abluft mein Haus nicht vielleicht auch im Sommer kühlen und im Winter dann durch die Erde sogar erwärmen. Also das wäre so ein schönes Beispiel.
Nun wohnen die allerwenigsten Leute mit Kühen im Erdgeschoss. Also das entfällt sozusagen als Energiequelle oder als Wärmequelle. Was sind andere Wärmequellen, die man stattdessen gut nutzen könnte? Wir sprechen ja viel über Geothermie. Es gibt große Projekte, um auch Wärme aus Abwasser zu gewinnen.
Also fangen wir mal bei einem ganz klassischen Beispiel an. Heute ist es vielleicht nicht mehr der Kuhstall. Heute ist es der Supermarkt im Erdgeschoss oder ist es ein Büro, das einen großen Serverraum hatte. Das sind klassische Einheiten, die viel Wärme erzeugen, die im Moment aber noch nicht genutzt werden. Wenn wir über Geothermie sprechen oder solare Energie, das wäre ein Thema, was eigentlich jeden betrifft. Also Geothermie ist zwar mehr im Süden, aber jetzt, wenn wir hier in dieser Dachgaube sitzen, wir nutzen gerade aktuell selbst hier beim Sonnenschein und bei minus 5 Grad außen die Wärme von draußen, da scheint die Sonne rein, die Heizung, jetzt habe ich mich umgedreht, jetzt funktioniert der Ton nicht, die ist fast aus und es ist trotzdem nicht kalt. Sie haben vorhin sogar das Fenster geöffnet.
Genau.
Also das wären Beispiele, dass man auch Gebäude so ausrichtet, dass ich einfach solare Gewinne im Winter auch einfangen kann, aber im Sommer dann durch eine außenliegende Verschattung dann draußen behalten kann. Das wären einfache Maßnahmen.
Und das funktioniert im Grunde ohne irgendeine Anlage oder irgendeine technische Einrichtung, die ich vornehmen muss. Was sind noch Beispiele, die man weglassen könnte?
Also ich gehe jetzt mal von der Technik weg, ich gehe mal zu Materialien tatsächlich. Im Moment wird ja der Holzbau sehr propagiert oder auch nachwachsende Rohstoffe. Was mir immer wichtig ist, wir brauchen hier eine gesunde Mischung. Also auch da sag ich bei Vorträgen immer ganz oft, schaut euch bitte mal an, wie Gebäude früher gebaut worden sind. Da kann ich auch gleich noch ein aktuelles Beispiel nehmen. Wir hatten im Erdgeschoss immer Massivbau, dann wurde aus Holzbau aufgestockt und es wurden Materialien wie Lehm aus der Region genommen. Wie schaut's heute aus? Wir sprechen entweder 100% Holzbau und sonst geht es gar nicht. Die Stadt Frankfurt beispielsweise hat jetzt, da wird ja alles, Schulbauten, Turnhallen, alles öffentliche Bauten werden ja aus Holz beispielsweise gebaut und hat festgestellt, weil sehr viele Wasserschäden waren, dass sie trotzdem wieder das Erdgeschoss jetzt in Massivbauweise oder die ersten 1,5 bis 2 Meter tatsächlich auch bauen. Einfach aus Konstruktionsgründen, aus Schadensgründen, das wären Beispiele. Unabhängig jetzt mal von der Technik.
Also ein bisschen back to the roots insgesamt.
Ich würde gar nicht sagen back to the roots, Reflexion. Was war vor 100 Jahren besser? Was ist jetzt besser? Was ist vor 100 Jahren schiefgegangen? Was ist jetzt schiefgegangen? Und einfach eine Reflexion machen, wo stehen wir denn da und wo können wir Dinge, die es schon immer gegeben hat, mit neuen Dingen kombinieren?
Und sehen Sie, dass solche Materialien wie Lehm und Stroh über moderne Lösungen und über moderne Elemente, die man einbauen kann, rauskommen aus dieser Nische?
Ich hoffe es immer. Also wir bieten allen unseren Studierenden mittlerweile einmal im Semester einen Lehmbaukurs an und der ist sehr gefragt tatsächlich. Was wir aber merken ist, dass es gerade für solche Baustoffe kaum Normen gibt, kaum Regelungen gibt, sodass die einfach aktuell noch nicht angewendet werden können. Es hat sich jetzt ein Industrieverband Lehm auch gegründet, was ich sehr wichtig finde, der dann auch viele kleine Lehmfirmen oder Lehmproduktehersteller auch miteinander verbindet und auch fördert. Aber Zahlen, die ich erst letztens gehört habe, dass der Lehmbau noch nicht mal 1% bei unserem Bauvolumen ausmacht, die stimmen mich dann doch sehr nachdenklich. Vor allem, wir haben das ja alles hier in der Gegend. Wir müssen das nicht irgendwo zukaufen und nicht irgendwo erst importieren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir auch die Regionalität als wichtiges Nachhaltigkeitskriterium sehen.
Und wichtig, dass diese Themen eingehen in die Forschung und in die Lehre. Das klingt immer so ein bisschen witzig, wenn man sagt, ein Lehmbaukurs. Weil der ein oder andere sich jetzt vielleicht vorstellen mag, dass da Studierende an der Töpferscheibe sitzen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Erklären Sie mal, was wird dort vermittelt, wenn Sie sagen, Lehmbau wollen wir nach vorne bringen, ist ein nachhaltiges Material, müssen wir rausholen aus der Nische. Was wird dann wirklich an harten Fakten vermittelt in der Lehre?
An harten Fakten vermittelt wird, dass wir die Studierenden wirklich vor Ort mit dem Material umgehen lassen. Also wir beschäftigen uns einmal erstmal theoretisch, wie ist die Geschichte des Lehmbaus, was für Produkte können heutzutage angewendet werden, was kostet der denn, wo bekomme ich denn überhaupt Lehmbauprodukte und was kann ich später als Architekt, wie kann ich mit diesem Produkt auch umgehen in Ausschreibungen, in Planungen, in Konstruktionen. Und dann besuchen wir Beispiele, Praxisbeispiele. Und ich arbeite hier eng mit einer kleinen Ziegelei zusammen, ehemalige Ziegelei, mit der Ziegelei Götz, wenn ich den Namen jetzt hier sagen darf.
Klar.
Die sind da auch immer sehr offen für diese Projekte und quartiere mich dann im Sommer immer hier mal mit 30, 40 Studierenden ein. Wir machen tatsächlich Stampflehmbau, wir formen Steine mit. Die Studierenden lernen, wie man mit Lehm putzt, wie man mit Lehm umgeht, wie man Lehm farbig gestalten kann und was auch Lehm für positive Eigenschaften hat.
Weil das Ihre Studierenden diejenigen sind, die es irgendwann mal einplanen und bauen oder sanieren müssen, ne?
Genau, das ist die Zukunft des Bauens, die in Kommunen, Ämtern sitzen, die ihre eigenen Architekturbüros haben, die mitarbeiten in Architekturbüros, die es dann bei den Bauherren anwenden. Und das ist dann die Zukunft. Und daher ist mir das auch ein persönliches Anliegen, dass wir solche Dinge auch fördern.
Sie haben es gesagt, die sitzen dann in den Kommunen und bei den Ämtern. Wie wichtig ist auch dieser Effekt? Man hört häufig mal beim Thema Lehmbau oder auch beim Thema Bauen mit Holz, die Genehmigungsfähigkeit von Bauprojekten hat eben dann doch zu tun mit dem Einzelnen oder der Einzelnen, die in einer Kommune oder in einem Rathaus sitzt und etwas genehmigt oder nicht. Fehlt da auch an Wissen und müsste dort mehr Expertise rein?
Grundsätzlich ja, jetzt muss man aber die Kommunen und Gemeinden mal ein bisschen in Schutz nehmen. Da wurden leider sehr viele Stellen abgebaut in den letzten Jahren, die Gott sei Dank wieder besetzt werden. Das ist dann natürlich für uns, die dann auch Personal suchen für Architekturbüros, mal schwierig, weil der Trend gerade bei den jungen Leuten geht gerade in Richtung Kommune, Gemeinde tatsächlich oder Bauamt. Für uns ist es aber sehr wichtig, um Nachhaltigkeit auch raus zu transportieren, weil wenn wir sozusagen die Architekten und Planenden und Ingenieure von morgen heute schon so ausbilden, egal wo die dann sitzen oder wo die arbeiten, dann haben wir schon einen wesentlichen Grundstein auch gelegt für eine Entscheidungsfreudigkeit pro Nachhaltigkeit.
Pro Nachhaltigkeit und mehr Tempo beim nachhaltigen Bauen, das ist unser Thema heute. Frau Professor Essig, Sie sprechen von mehr Effizienz, Suffizienz und Konsistenz im Bauen. Erklären Sie mal diesen Dreiklang und warum das so wichtig ist.
Effizienz kennt jeder. Besseres Bauen, Energieeffizienz, erneuerbare Energien. Ich sage aber auch immer, grundsätzlich müssen wir weniger bauen. Unser Bestand muss in den Vordergrund, die Bestandssanierung. Weniger Fläche, wie Sie vorhin auch schon angesprochen hatten. Unser Flächenverbrauch hat sich ja in den letzten 60 Jahren fast verdreifacht tatsächlich. Und daher spreche ich auch von Konsistenz. Wir müssen anders denken, hat man auch gerade schon angesprochen, anders bauen. Und wir müssen diese drei Themen miteinander verknüpfen. Wir kennen immer nur Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Jetzt rechnen Sie aber mal Kilowattstunden pro Person. Dann kommen wir auf ganz andere Zahlen. Wenn wir das mit der Fläche vergleichen, dann sind wir nämlich, ich habe in Vorträgen immer eine schöne Grafik, das lässt sich dann immer einfacher beschreiben, aber im Endeffekt hat sich unser Energieverbrauch bezogen auf die Person und die Flächen überhaupt nicht geändert in den letzten 30 bis 40 Jahren.
Also wir sind zwar energieeffizienter unterwegs, aber trotzdem pro Nase verbrauchen wir genauso viel Energie wie eh und je.
Weil wir mehr Fläche verbrauchen.
Das ist paradox, weil wir sind ja auch effizienter unterwegs. Wiegt sich das gegenseitig auf oder wie ist das?
Nein, wir rechnen falsch. Ich sage immer, wir rechnen nur in Kilowattstunden pro Quadratmeter, aber wir müssen in Kilowattstunden pro Person rechnen und wir dürfen jetzt nicht nur hier die Energie von Gebäuden mit reinnehmen, wir müssen auch die graue Energie mit reinnehmen, die bei dem Neubau erzeugt wird. Wir müssen unsere Reisen, unsere Transporte, alles noch mit einrechnen und das sind wir lange nicht mehr so energieeffizient. Da steigt natürlich der Energieverbrauch enorm.
Dieses Thema Fläche, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist ja die Stellgröße schlechthin, die beeinflusst, wie viel Material der Einzelne verbraucht, wie viel CO2 und andere Emissionen er verantwortet, er generiert. Ist das in den Köpfen angekommen?
Leider noch nicht. Als die Bauzinsen in den letzten 3-4 Jahren sehr günstig waren, ist der klassische Flächenverbrauch von einem Einfamilienhaus, der lag dann irgendwo bei so 160 Quadratmetern Wohnfläche. Jetzt wurden die Zinsen teurer, ist er plötzlich geschrumpft, aber nicht aufgrund des Nachhaltigkeitsgedanken und des Ressourcenansatzes, sondern tatsächlich aufgrund der Kosten. Also man liegt aktuell so bei 140 Quadratmetern ungefähr. Also im Moment wird es eher abhängig gemacht tatsächlich von den Kosten, von Preisen der Zinssetzung, als tatsächlich vom Nachhaltigkeitsgedanken.
Heißt, das Einfamilienhaus ist zwischenzeitlich mal auf 140 Quadratmeter pro Haus genau, geschrumpft, in Anführungszeichen. Und das, was jetzt wieder genehmigt wird, ist dann eher wieder bei 160?
Oder? Nee, das liegt immer noch bei 140 Quadratmetern, weil die Preise ja trotzdem, die Baupreise immer noch sehr hoch sind. Aber vor 2-3 Jahren waren die Häuser tatsächlich größer und lag bei 160 Quadratmeter.
So, nun plädieren Sie also nicht nur für mehr Tempo, sondern auch für weniger Fläche pro Person.
Also ich plädiere zwar für weniger Flächenverbrauch, das Ganze muss man aber relativieren. Ich versuche das mal an einem Beispiel darzustellen. Ich selbst habe mich persönlich mit meiner Familie für die Sanierung eines alten Bauernhofes entschieden, anstatt des klassischen Einfamilienwohnhauses. Jetzt muss man sich vorstellen, dieser Bauernhof, der war sehr groß. Die eigentliche Wohnfläche, die war lag damals vielleicht nur bei 30, 40 Quadratmetern. Also ich spreche von Küche und Schlafkammern. Wohnzimmer gab es ja nicht, aber jetzt haben wir noch die Stallungen dazu genommen, weil ein Wohnzimmer brauchen wir ja auch und einen Technikraum brauchen wir auch. Und plötzlich liegen wir dann schon weit über der Größe eines klassischen Einfamilienwohnhauses. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir haben einen Bestand genutzt. Das heißt, wir haben keine neue Fläche genommen. Wir haben Stallbauten umgewidmet und haben somit eigentlich einen Fußabdruck von null, weil wir schon etwas genommen haben, was da war. Wenn ich jetzt aber nur neu baue und nicht den Bestand nutze, habe ich natürlich einen großen Flächenverbrauch. Und da beginnt, denke ich, das Umdenken. Wir müssen einfach die Ressource des Bestands müssen wir wieder neu entdecken. Müssen wir wieder für sexy halten. Im Moment ist ja der gesellschaftliche Wunsch nach dem klassischen Neubau, der ist sauber, der ist solide, da ist eine tolle Technik da. Und da muss, denke ich, wieder ein Umdenken entstehen.
Ganz spannend. Die Bundesstiftung Baukultur, wir hatten den Vorsitzenden hier, hatte auch ihren Jahresbericht benannt, neue Umbaukultur. Also generell mehr sich dem Bestand und der Modernisierung und Bestand widmen und weniger abreißen und neu bauen.
Ich stimme da vollkommen zu. Man muss aber auch hier, ähnlich wie jetzt bei Nachhaltigkeits-, Energieeffizienzthemen, muss man sensibilisieren. Oft ist natürlich jetzt so, wir haben hier auch, wenn man den Bestand anschaut, verschiedene Eigentumsverhältnisse. Es ist manchmal gar nicht so einfach, überhaupt einen Bestand zu erwerben. Daher propagiere ich tatsächlich oder fordere ich zu sensibilisieren. Wir merken das bei unseren Studierenden. Ich durfte letztes Jahr die Masterclass betreuen mit den Masterabschlussarbeiten. Und ich glaube, wir hatten bei 40 Arbeiten nur einen Neubau dabei. Also es setzt sich auch durch. Das sind wir jetzt wieder bei unseren jüngeren Planern. Bestand ist die Zukunft und wir brauchen jetzt nicht nur den Wohnungsbau zu schauen. Wir haben ja auch das Thema vieler Kaufhäuser, vieler Parkhäuser, die mittlerweile in Städten leer stehen. Und da können ganz, ganz tolle kreative Projekte entstehen. Man muss es nur wollen und man muss es auch von den Kommunen und Gemeinden fördern.
Es ist dann doch eine Frage des Geldes. Gibt es Beispiele, wo Sie sagen, da gucken Sie als Expertin gerne hin und sagen, da ist Bestand toll saniert, toll umgenutzt und mit einer modernen Nutzungsmix belegt worden?
Also es gibt vereinzelt Beispiele. Wir stehen trotzdem auch am Anfang. Also wir haben das jetzt mal in einem Forschungsprojekt, das nennt sich Musterbewertungssystem für nachhaltiges Bauen, im Rahmen von der Pilotphase erkundet. Wir haben sehr viele Bauten angeschaut, die kernsaniert werden oder aufgestockt werden oder angebaut werden. Und da merkt man dann doch schon, es ist ein Umdenken da, weil ich habe einen Bestand, der einigermaßen noch funktioniert und ich kann auch jetzt in bestimmten Lebenslagen vielleicht noch anbauen. Also es ist vor allem gerade bei kleineren Wohnungsbauten setzt sich das mehr und mehr durch. Hatte auch den Hintergrund, dass es weniger Grundstücke zur Verfügbarkeit natürlich war, dass dann auch vererbt worden ist, dass auch sehr viel Leerstand da ist. Und wir haben es gemerkt, das setzt sich aber leider vor allem auch nur in den Ballungsräumen durch, da wo das Wohneigentum sehr knapp ist. Auf dem Land steht leider immer noch zu viel auch leer.
Wir sprechen hier über die Leistungsphase Null. Sie haben in einem Vortrag gesagt, dass die eine große Bedeutung hat. Wie trägt die Leistungsphase Null dazu bei, Bauprojekte von Beginn an effizienter, nachhaltiger und kostensparender zu gestalten?
Für uns ist die Phase Null, es ist ja fast die Masterplanung, die ist sehr wichtig. Es ist der Zeitraum, wo ich mir Gedanken machen kann, wie wird mein Gebäude genutzt? Muss ich überhaupt neu bauen oder gibt es nicht auch für meine Bedürfnisse einen geeigneten Bestand? Und wenn ich dann baue oder saniere, wie läuft der Prozess ab? Barrierefreiheit, Gesundheit, Kosten, alles, was auf mich zukommt. Wir sagen immer unseren Nachhaltigkeitsberatenden und unseren Architekten, sprecht mit eurem Bauherrn das durch, macht mal eine erste Skizze, einen ersten Plan und reflektiert das Ganze nochmal. Und weist den Bauherrn wirklich darauf hin, wie möchtest du in 20 Jahren beispielsweise wohnen und geht auch detailliert schon durch, welche Bauprodukte ihr verwenden wollt, welche Konstruktion das Gebäude hat, welche Heizungsanlage drin ist oder wie Lüftungen und sonstige Dinge ausschauen. Weil wir einfach lernen, wenn wir uns die Kosten anschauen, dass In der Phase 0, wenn ich hier Änderungswünsche habe, kann ich noch relativ ohne große Kosten etwas ändern. Entscheide ich mich aber in der Konstruktionsphase, oh, jetzt möchte ich das Obergeschoss doch aus Holz haben, ist das dann natürlich ein großer Kostentreiber und dann heißt es immer, Nachhaltigkeit ist doch viel teurer. Deswegen sagen viele Dinge, die jetzt so ein bisschen parallel in den Leistungsphasen 3 bis 8 laufen, müssen eigentlich schon festgezurrt werden. Unterschrift muss drunter gesetzt werden und das ist unsere Zielvereinbarung sozusagen mit dem Bauherrn.
Also die Leistungsphase 0 sozusagen, die Stunde 0, wo die Weichen richtig gestellt werden können für eine nachhaltige Planung.
Genau.
Frau Professor Essig, wir wollen nicht verschweigen, dass Sie 2019 den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben in der Kategorie Wissenschaft vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management. Die Jury hob damals hervor, dass sie sich für nachhaltiges, klimaschonendes Bauen einsetzen, damit es zur Selbstverständlichkeit wird. Wie kann nachhaltiges Bauen Ihrer Meinung nach zu einer Selbstverständlichkeit werden? Wir haben viel gesprochen über die Akzeptanz und auch über eine gewisse Trägheit der Branche. Nachhaltigkeit als Selbstverständlichkeit.
Wie drückt man Selbstverständlichkeit aus? Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken, dass Nachhaltigkeit etwas Besonderes ist. Das muss bei uns in den Alltag einfließen, in unser tägliches Leben, in unser Bauwesen. Ich komme jetzt aus dem Bauwesen, in unser tägliches Arbeiten. Selbstverständlich heißt für mich aber auch Ausbildung, 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 Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Also man muss es immer wieder wiederholen, Prozesse ändern. Und man muss auch Verantwortung übertragen. Das ist für mich ganz wichtig. Man muss auch verantwortungsbewusst das Ganze wahrnehmen. Und es darf kein Pilotprojekt mehr werden. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Nur Pilotprojekte und nur goldene und Platinkronen bringen uns hier nicht weiter. Es muss hier wirklich von allen, die wir hier leben, arbeiten, wohnen, muss das auch umgesetzt werden.
Also Pilotprojekt heißt ja, dass ich mal etwas baue, was dann als Schablone dafür dient, dass ich es in der Masse ausrolle. Sie kennen ja nun als Expertin und Wissenschaftlerin viele, viele Pilotprojekte. Gibt es welche, wo Sie sagen, die Idee der Pilotierung, nämlich etwas bauen, erproben und dann in die Masse bringen, hat da wirklich funktioniert?
Hat gut funktioniert. Also wie gesagt, wir können nur jetzt hier ins Jahr 2013 bis 15 zurückschauen, wo wir das Gütesiegel, das Bewertungssystem nachhaltige Gebäude sozusagen entwickelt haben, was ja Grundlage dann auch für das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude war. Und wir haben damals geschaffen, dass wir erstmal verschiedene Massivhausbauer, Holzbauer, sonstige an einen Tisch gebracht haben. Das war ja vorher wirklich eine, sagen wir mal so, man kam selten am Tisch zusammen und plötzlich jeder gemerkt haben, egal aus welchem Baumaterial ich baue, jedes Baumaterial hat Vorteile. Und das zeigt sich jetzt 10 Jahre später. Wir arbeiten immer noch intensiv mit verschiedenen Holzbauern, Massivhausbauern, Ziegelbauern zusammen. Und egal, wo ich jetzt hinkomme oder schaue, die Verbände haben hier wahnsinnig viel Gutes getan. Es finden Beratungsgespräche für die Bauherren statt. Also das ist das, was ich auch meine. Es hat sich in die Breite getragen. Es wird im Vertrieb plötzlich über Nachhaltigkeit gesprochen. Und die Beratung findet nun am Endkunden tatsächlich statt. Und aus vielen ursprünglichen Pilotprojekten aus dem Jahr 2015 sind jetzt viele tausende Pilotprojekte entstanden, die jetzt hier auch tatsächlich dann umgesetzt werden. Das ist Selbstverständlichkeit.
Das ist Selbstverständlichkeit und Selbstverständlichkeit ist vielleicht auch Zugänglichkeit oder selbstverständliche Zugänglichkeit. Sie haben mal gesagt, nachhaltiges Bauen darf kein elitärer Kreis sein. Was genau meinten Sie damit und welche konkreten Schritte sind notwendig, um nachhaltiges Bauen für alle zugänglich zu machen und umsetzbar zu machen?
Elitär, was bezeichnet das? Elitär war es für uns, weil wir natürlich in unserer rosa Wolke in der Forschung sehr viele Pilote geschaffen haben in den letzten Jahren und uns natürlich dann auch mit diesen Piloten in Social Media, auch Vorträgen, die haben wir dann natürlich immer gezeigt. Und jetzt sind wir 3 Schritte weiter. Jetzt haben wir gemerkt, nachhaltiges Bauen ist nicht teurer, nachhaltiges Bauen ist anwendbar und wir müssen es dringend allen zugänglich machen, weil wenn das nur in diesem elitären Kreis bleibt, dann schaffen wir die Klimaschutzziele in keinster Weise. Und Sie haben ja die Diskussion mitbekommen, das, was mal jetzt ursprünglich vorgezogen werden sollte, ist ja wieder auf 2050 alles zurückgewiesen worden. Und das macht mir ein bisschen Angst. Also deswegen, wir müssen noch schneller, noch besser mit weniger Hemmnissen hier wirklich die ganze Bevölkerung mitnehmen.
So, nun sprechen wir noch kurz über das Bauinstitut für ressourceneffizientes, nachhaltiges Bauen, das Sie mitgegründet haben. Es ist ein bisschen schon angeklungen, dass es auch hier eine Zertifizierungsstelle gibt mit dem BNK-BNG-System. Was unterscheidet diese Zertifizierungsstelle von anderen und warum war es wichtig, dieses System zu entwickeln?
Also grundsätzlich sind ja alle Zertifizierungsstellen, die es jetzt hier auf dem Markt gibt, das ist die DGNB, das ist NAVO, das ist Steinbeis für das BNB-System oder auch, es gibt jetzt noch Anbau. Die Inhalte sind ja alle sehr ähnlich. Das hat den Hintergrund, wir als Zertifizierungsstellen, wir mussten uns alle akkreditieren lassen, damit wir das QNG-Siegel verleihen können. Und jetzt sind wir bei diesen ganzen zahlreichen Abkürzungen. Ich werde immer von unserer Pressestelle geschimpft. BNK, BNG, warum gibt's das überhaupt? Was macht uns anders? Wir durften damals ab 2015 eine kleine Lücke schließen, nämlich das waren die ein- bis fünf Familienwohnhäuser. Also im Durchschnitt werden ja ungefähr 120 Einfamilienwohnhäuser pro Jahr in etwa gebaut. Und das ist ein gesellschaftlicher Wunsch. Wenn ich immer mit den Hardlinern in der Nachhaltigkeit spreche, heißt immer, ja, Einfamilienwohnhäuser dürfen ja gar nicht bauen. Es wird aber, die Praxis ist es so. Und dann haben wir gesagt, wenn wir diese Häuser schon haben, dann müssen wir die auch nachhaltiger bauen. Dann müssen wir natürlich auch die Bauherren abholen. Und wir haben dann aber hierfür ein relativ einfaches Tool gebraucht, einfach verständlich, weil wir natürlich auch hier mit vielen kleinen Büros zusammenarbeiten. Also wir haben oft viele Ein-Mann-Büros, Energieberaterbüros oder kleine Architekturbüros oder Handwerksunternehmen, kleine Zimmereien, die diese kleineren Gebäudetypen, und ich sage bewusst kleinere Gebäudetypen, gehen bei mir mittlerweile bis 5 Millionen Euro, umsetzen und so auch unsere Bauwirtschaft am Leben halten. Und da brauchten wir Tools, die relativ oder Werkzeuge, die relativ einfach sich hier in den Prozess integriert haben. Und da haben wir gesagt, das liegt jetzt nicht daran, dass wir erstmal den Kriterienkatalog schmälern, sondern es geht darum, was ist überhaupt aktuell, was ist überhaupt unsere Gesetzgebung? Das ist für uns mal so der Ein-Punkte-Standard. Die muss eingehalten werden oder die anerkannten Regeln der Technik. Und was geht dann noch besser? Und dann ist so eine gewisse Eigendynamik entstanden, weil wir dann natürlich 19 Kriterien hatten, die man relativ einfach auch besprechen konnte, die auch relativ einfach beschrieben waren, nicht mit viel Texten und nochmal Fußnoten. Und das, denke ich, war dann das Thema, warum sich's relativ einfach am Markt etabliert hat. Also mir ist auch ganz oft Greenwashing tatsächlich vorgeworfen worden. Ich kann da immer sagen, wenn ich von Greenwashing rede, dann steht nichts dahinter. Ich kann die Forschung danach aufweisen und was mir noch wichtig ist, Nachhaltigkeit muss selbstverständlich werden. Wir haben mittlerweile die Personen, die das auch anwenden. Und da sind wir schon längst weit weg vom Greenwashing. Und wir haben auch gelernt, wir dürfen nicht mit 7 Meilenstiefeln vorangehen. Wir müssen peu à peu Dinge etablieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Kreislaufwirtschaft denken, das ist nur mit einer Zielvereinbarung bei uns integriert. Wir wissen aber, in 2 bis 3 Jahren müssen wir auch Themen der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel bei uns auch als eigenes Nachhaltigkeitskriterium mit aufnehmen.
Also mehr Informationen zu der Zertifizierungsstelle und dem System gibt's auf der Webseite, verlinken wir auch bei uns in den Shownotes. Ich habe gelesen, Sie sind Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Sportwissenschaft. Das klingt spannend. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem nachhaltigen Bau von Sportstätten. Woher kommt das Interesse und was haben insbesondere Sportstätten als Gebäudetyp mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
Das Interesse, also ich bin ein sehr sportlicher Typ, drücken wir es mal so aus, aber es lag jetzt weniger an den Sportbauten, das kommt tatsächlich daher. Ich durfte einige Zeit meines Studiums und auch meine Abschlussarbeit in Italien, in Turin verbringen. Turin hat damals für die Olympischen Spiele sich beworben, hat den Zuschlag bekommen und es fanden wahnsinnige Baumaßnahmen statt. Und ich habe dann meine Masterarbeit über einen kleinen Skiort Sestria damals gemacht und habe festgestellt, für die Stadt Turin war es super, für die ganze Stadtentwicklung, aber für diesen Ort war das eigentlich eine Katastrophe. Und habe mir so damals schon in meiner Diplomarbeit, hieß es ja noch damals gar nicht Masterarbeit, Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt hier mit Sportbauten quasi auch die Nachhaltigkeit eines Ortes oder mit einer Sportgroßveranstaltung prägen. Hatte dann das Glück, dass ich im Nachgang gleich dazu von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Stipendium erhalten hatte und durfte mich dann mit Nachhaltigkeit von Großveranstaltungsbauten auseinandersetzen. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass gerade bei einem gesellschaftlichen Thema wie Sport Nachhaltigkeit noch gar nicht angekommen ist. Also wir haben heutzutage eine sehr marode Sportinfrastruktur. Wir haben oft kaum Sporthallen oder Schwimmhallen, die noch genutzt werden können, weil der Sanierungsbedarf so hoch ist. Also diese Gebäude stehen auch kaum zur Verfügung. Und so habe ich jetzt immer einen Teil meiner Forschung tatsächlich dazu für aufgewandt, mich hier auch für Nachhaltigkeit in Sportbauten, mich hier stark einzusetzen und hier das auch mit voranzutreiben.
Sie haben gemeinsam mit zwei Kolleginnen einen Kriterienkatalog entwickelt für den nachhaltigen Neubau von Sporthallen. Erklären Sie uns mal, in welchen Aspekten Sie Sporthallen besonders stark von anderen Gebäudetypen unterscheiden und wo ist da sozusagen der Hebel, um die Nachhaltigkeit hochzudrehen?
Also Sportbauten sind ja Bauten, die von Kindern, die von Erwachsenen genutzt werden. Also wenn wir einen Sportbau nachhaltig umsetzen, haben wir eigentlich gleich schon einen großen Transformator, wenn bestimmte Dinge hier nachhaltig umgesetzt werden. Wir haben das jetzt parallel oder analog eigentlich zu unserem Wohnungsbau entwickelt und haben auch gemerkt, es gibt viele Kriterien und Stellhebel, die unterscheiden sich gar nicht vom Wohnungsbau. Die haben dann zwar andere Benchmarks, Energiekennwerte oder Ökobilanzkennwerte. Wichtig ist aber, dass bei Sportbauten der Nutzer im Vordergrund steht, der Sportler, aber auch die Leute, die dort arbeiten und natürlich auch Zuschauer. Und dass Sportbauten auch eine wichtige Rolle haben, wissen wir, aber hier laufen die Planungsprozesse oft ganz anders ab. Also Hamburg ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, Hafen City, die Stadt. Da hat das Sportamt die Sportstätten geplant und das Stadtplanungsamt hat die Stadt geplant, aber miteinander gesprochen hat man nicht. Also so kommt man jetzt eigentlich zur Sporthalle gar nicht mit öffentlichem Nahverkehr oder mit den Fahrrädern hin. Das war damals so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und da ist es für mich wichtig, einfach so ein bisschen das Bindeglied zu sein, weil wir wissen, dass Sportwissenschaftler, die oft in Sportämtern sind, anders denken und reden und planen als die Stadtplaner oder die Architekten, die in den Stadtplanungsämtern sitzen. Und da ist sehe ich für mich gerade die Aufgabe hier, das Bindeglied auch tatsächlich zu sein.
Sie haben gesagt, bei Sportveranstaltungen ist das Thema Nachhaltigkeit noch unterbelichtet. Merken Sie, dass bei Bewerbungen, wenn Regionen oder Länder sich Olympische Spiele holen wollen oder um irgendwelche Sportevents kämpfen, dass das doch ein Thema ist, mehr und mehr, was beachtet wird?
Es ist mittlerweile Bestandteil der Bewerbung geworden und die Bewerberorte nehmen das auch tatsächlich ernst. Ich habe in den letzten Jahren oft auch die FIFA mitberaten dürfen und auch da gibt es ganz tolle Abteilungen, Nachhaltigkeitsabteilungen, die das auch sehr ernst nehmen. Wie es dann umgesetzt wird, das ist immer, wie sagt man so schön, zweischneidiges Schwert. Das ist immer schwierig. Grundsätzlich kann ich aber sagen, ich habe dazu auch promoviert, ist, dass egal, wo Olympische Spiele, wo Sportgroßveranstaltungen stattgefunden haben, hat das Land, das das ausgetragen hat, einen großen Schritt zum Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz dann beigetragen. Also es wurden einfach jetzt, ich sag's mal, Sydney vor den Olympischen Spielen gab es keinerlei Umweltgesetzgebungen. Nach den Spielen wurden die dann für das ganze Land sozusagen verpflichtend eingeführt. Mhm. Das ist der Bestandteil, der da rausgekommen ist. Also es braucht immer so ein bisschen, also es ist nicht von heute auf morgen, aber es braucht 5 bis 10 Jahre, bis der Effekt dann trotzdem einen positiven Nutzen hat.
Also auch wenn das einzelne Sportevent CO2-technisch vielleicht sehr problematisch ist mit den an- und abreisenden Athleten, auf die lange Sicht kann sowas einen positiven Effekt haben für Infrastruktur und für nachhaltiges Planen und Bauen.
Ja, also Barcelona ist ein toller Effekt. Dort hat man ja die Stadt genutzt, hat man den Zugang zum Meer wieder geschaffen, hat viele Industriebrachen umgebaut im Zuge der Spiele. Da zehrt die Stadt noch heute davon, auch 30 Jahre später. Und auch ein schönes Beispiel, was ich immer ganz gerne darstelle, ist, die Umweltgesetzgebung des Bundesstaates New York basiert auf den Olympischen Spielen damals. Ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendwann 1900 dort stattgefunden. Und zwar gab es dort schon Umweltproteste, als man die Skischanze und die Winterrudelbahn in ein Waldgebiet bauen wollte. Und die Bürger haben damals wirklich schon dagegen protestiert. Und so sind die ersten Umweltgesetze des Staates New York zustande gekommen.
Also es kommt was in Bewegung und es kommt Tempo rein, manchmal durch Dinge, die man so gar nicht geplant hatte. Für die Zukunft, Frau Professor Dr. Essig, was würden Sie sich wünschen von Planenden und Bauenden? Vielleicht gerade, wenn wir über Quartiersentwicklung sprechen und über den Mehrgeschosswohnungsbau. Was müsste sich ändern, um mehr Tempo beim nachhaltigen Bauen zu machen?
Ich fange erstmal generell an. Was ich mir wünschen würde, wäre Mut und Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein für unsere künftigen Generationen, die in diesen Quartieren und im Wohnungsbau wohnen, zu übernehmen. Weil was wir heute planen, wird ja vielleicht auch manchmal erst in 2 bis 3 Jahren gebaut oder auch saniert. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem ursprünglichen Baumeister. Ich denke, wir planenden Architekten müssen wieder zu Baumeistern werden, die den Überblick über alle Gewerke haben und dann auch dieses durchsetzen. Wir dürfen uns nicht mehr nur noch hier Fachexperten nennen, sondern wir brauchen wieder Nachhaltigkeitsberatende, Nachhaltigkeitsbaumeister, die das übergreifend auch machen. Und was ich mir auch noch wünsche, dass wir nicht so viel Juristerei tatsächlich dabei haben. Das ist nämlich ein großer Hemmschuh, was ich auch oft merke. Es gibt so viele Normen, es gibt so viele juristische Fallstricke, die dann einfach solche Bauprojekte platzen lassen. Und deswegen ist mein Appell, verantwortungsbewusst und selbstbewusst Nachhaltigkeit umsetzen. Und es gibt ja im Moment, wird ja ganz groß auch das diskutiert, das einfache Bauen, Gebäudetyp E. Und da wäre mein Wunsch auch, dass das Gebäudetyp E, einfach bauen, Nachhaltigkeit bauen, bezahlbar bauen, auch heißt, ich darf gesunde Baumaterialien verwenden, ich darf in einem energieeffizienten Haus wohnen, ich darf Wohnraum haben, der über den gesamten Lebenszyklus nicht mehr kostet. Und dass es nicht dazu führt, dass wir hier wieder bauen wie vor 30 oder 40 Jahren, wo alle diese Dinge leider vergessen worden sind.
Wir sprechen ja viel von dem, was die Bauenden und Planenden tun können oder was Politik machen muss, damit alles schneller geht. Sprechen wir mal über das Handwerk, also diejenigen, die es dann Stein auf Stein tatsächlich errichten. Was müsste da getan werden? Wie müssten die auch unterstützt werden?
Also wir merken auch immer, dass das Handwerk bei den ganzen Diskussionen oft wirklich nicht berücksichtigt worden ist. Und das ist dann auch immer ein großes Hemmnis. Ich plane zwar nachhaltig und möchte das umsetzen, finde aber eigentlich keinen Handwerker, der mir das so umsetzen kann, wie ich das möchte. Und da muss die Schnittstelle geschaffen werden. Und wir müssen auch das Handwerk wieder positiv für unsere Jugend darstellen, weil ich habe hier ganz tolle Studierende sitzen, die mir manchmal oft erzählen, ich hätte eigentlich lieber ein Handwerk gemacht, aber meine Eltern wollten, dass ich studiere. Und das wäre für mich so ein Thema auch in die Zukunft. Wir brauchen diesen Weg vom Bauherrn über den Planenden bis zum Handwerker, dass wir hier auch diese ganzen Nachhaltigkeitsziele, die wir natürlich alle haben, auch umsetzen können. Also daher mein Aufruf ans Handwerk. Wir stehen gerne für Fragen und Rat und Tat zur Verfügung.
Und auch da ist wahrscheinlich Vernetzung und Weiterbildung das A und O, ne? Dass der einzelne Betrieb nicht stehen bleibt, sondern sich kundig macht.
Ja, also ich kann mich jetzt noch an eigene Bauvorhaben erinnern, wo wir zum Beispiel mittlerweile Praxis Glasschaumschotter ausgeschrieben hatten und haben keine Firma gefunden, die es uns einbaut, weil es noch nicht bekannt war. Oder es gibt manchmal, wenn ich dämmen mit Hanf möchte, gibt es manchmal noch große Vorurteile, das ist so schwierig zu verarbeiten, das geht ja gar nicht. Und da muss man sich dann wirklich auch als Architektin mit dem Hanfschneider auf die Baustelle stellen und sagen, doch, es geht. Also ich glaube, da ist dieser Wissenstransfer, Ausbildung, Weiterbildung ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Mehr Tempo beim nachhaltigen Bauen, heute unser Thema, mehr Leistbarkeit im Wohnen ist ja eines der ganz wichtigen Themen, was momentan auch politisch auf der Agenda ist. Frau Professor Essig, ist Ihre Sorge, dass mit dem Fokus auf das leistbare Bauen und die ganze Diskussion, dass man die Standards senken möge, dass man guckt, was man weglassen kann, dass damit das nachhaltige Bauen auch nicht gerade an Fahrt gewinnt?
Es ist aktuell tatsächlich ein großes Hemmnis, weil natürlich auch viele Personen aus der Politik das mit Nichtbezahlbarkeit und wir schaffen alles ab tatsächlich auch propagieren. Ich möchte da eher ermutigen. Wir sind auf einem richtigen Weg. Viele Prozesse, viele Dinge wie Ökobilanzen, Lebenszykluskosten, gesundes Bauen haben sich in den letzten 5 Jahren etabliert. Wir haben jetzt alleine 1500 Nachhaltigkeitsberater ausgebildet, auch die DGNB, auch NAVO, auch hier gibt es viele, die hier das mittlerweile standardisiert in die Gänge bringen. Und ich denke, wir täten uns alle nichts daran, jetzt zu sagen, jetzt stoppen wir wieder, jetzt fangen wir wieder bei Standards an wie vor 20 Jahren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier jetzt auf dem aufbauen, was in den letzten 5 bis 10 Jahren sich auch am Markt entwickelt hat. Und da hat sich ganz schön viel getan.
Aber das ist ja etwas, was man immer wieder hört. Wir müssen jetzt mal den Fokus setzen auf das Leistbare, planen und bauen. Das muss pro Quadratmeter günstiger werden. Dadurch wird das Wohnen günstiger. Und dann muss es eben auch weniger Dämmung sein. Und dann muss es weniger energieeffizient sein. Ist das ein Zusammenhang, den Sie sehen oder eigentlich gar nicht so sehr?
Ich glaube, da wird bei den falschen Kenngrößen angepasst. Also erstmal muss ich mir natürlich anschauen, was sind die Grundstückspreise? Und wenn ich da schon sehe, dass ich jetzt hier Margen bei Grundstückspreisen bei 200 bis 300% habe, dann brauche ich bei der Dämmung erstmal gar nicht anfangen und bei Bauprodukten. Und dann merken wir auch immer, das erste Gebäude, der erste Prozess, der tut immer am meisten weh. Der ist eigentlich bei denen, die beraten, die planen und ausführen, am teuersten, weil der Prozess intern geändert werden muss. Das zweite, dritte Projekt, da entstehen dann kaum mehr Kosten. Das sind so unsere gängigen Regeln. Und bei uns, ich werde immer ganz oft gefragt, was kostet mich denn jetzt so eine Nachhaltigkeitsberatung oder ein Gütesiegel? Und dann sage ich immer, fängt bei -2% an und geht bis +2%. Mhm.
Also am Ende das, was ich reinstecke an Beratung, hole ich raus an positivem Effekt eigentlich.
Oft sind sogar manchmal die Baukosten günstiger. Je effizienter ich natürlich plane und je mehr ich jetzt hier Kostenhebel festzure, schon vorab in dieser Phase 0, desto günstiger kommt mir auch der Bau. Ich muss über die Lebenszykluskosten denken. Und das Teuerste ist tatsächlich auch Beratung. Wenn mich natürlich jetzt ein Bauherr jede Woche zu einem Showfix von 3-4 Stunden einbindet, dann entwickelt sich da über 2-3 Jahre auch schon ein großer Betrag. Hm. Und das sind so diese Dinge. Und wenn ich vielleicht gar nicht mehr so viel beraten muss in Zukunft, weil sich viele Prozesse etabliert haben, dann ist da auch dieser Hebel dann nicht mehr so groß.
Für alle dann das Angenehmste.
Denke ich auch.
Also, wir schauen in die Zukunft durchaus optimistisch. Und für das Gespräch heute vielen Dank, Professor Dr. Nathalie Essig.
Vielen herzlichen Dank.
Tja, in der Praxis steht Nachhaltigkeit oftmals unter Finanzierungsvorbehalt. Aber das Klima lässt nicht mit sich verhandeln. Das muss uns allen klar sein. Der Immobiliensektor ist ein wichtiger Hebel, um Materialeinsatz und CO2-Emissionen zu reduzieren. Nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb und durch echte Kreislaufwirtschaft. Mehr zum Thema in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und zum direkt weiterhören thematisch passend noch eine Empfehlung, Folge 39, Green Building, umweltfreundlich bauen. Im Interview die Professorin Frauke Gerda Rohkamp von der Fachhochschule Kiel. Und Folge 49, nachhaltige Quartiersentwicklung. Im Interview die Expertin Dr. Anna-Vera Deinhammer von der FH Wien. So, also große Reise, thematisch viel zum Weiterhören. Danke für heute und danke Professorin Dr. Nathalie Essig.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.